Der Predigtext, den ich mir für den heutigen Sonntag ausgesucht habe, steht im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis, im 28. Kapitel. Und ich werde diesen Text nicht mit einem Mal lesen, sondern ihn quasi scheibchenweise in die Predigt einbauen. Deswegen, ihr dürft jetzt gern sitzen bleiben. Esau konnte es Jakob nicht vergessen, dass er ihn um den väterlichen Segen gebracht hatte. Er dachte, mein Vater lebt nicht mehr lange. Wenn die Trauerzeit vorüber ist, werde ich meinen Bruder Jakob umbringen. Rebekka wurde zugetragen, dass ihr älterer Sohn Esau solche Reden führte. Da ließ sie Jakob den jüngeren Sohn rufen und sagte zu ihm, dein Bruder Esau will sich an dir rächen und dich umbringen. Darum hör auf mich, mein Sohn. Flieh nach Haran zu deinem Bruder, zu meinem Bruder Laban. Bleib einige Zeit dort, bis sich der Zorn deines Bruders gelegt hat, bis er dir nicht mehr so böse ist und nicht mehr daran denkt, was du ihm angetan hast. Ich werde dir Nachricht schicken, wenn du wieder zurückkehren kannst. Und Jakob machte sich auf den Weg von Beersheba nach Haran. Er kam an einen Platz und übernachtete dort, weil die Sonne gerade untergegangen war. Hinter seinen Kopf legte er einen der großen Steine, die dort umherlagen. Ja, dieser Jakob, er hat's verbockt. Und zwar so richtig. Nach dem Betrug an Esau musste er unter einem Vorwand von zu Hause fliehen, um der Rache des körperlich stärkeren Bruders zu entkommen. Und die Mutter, die ihm als Komplizin, als Fluchthelferin quasi diente, schickte ihn zu ihrem Bruder Laban. Aufbruch also zu fremden Menschen in einem fremden Land. Eigentlich erschreckend aktuell. Und doch befinden wir uns inmitten einer Geschichte aus dem alten Orient, aufgeschrieben im Buch Genesis vor mehreren tausend Jahren. Und die Bibel, die wirft uns schonungslos in diese Erzählung hinein. Da gibt es keine langen Vorreden oder Hinführungen zum Thema. Für historische Feinheiten ist hier kein Platz. So werden wir konfrontiert mit einem Mann, der selbstsüchtig und egoistisch handelt, der gemeinsam mit seiner Mutter den Bruder betrügt und seinen Vater hintergeht, dabei den Familienfrieden zerstört und der letztendlich mit Hilfe einer weiteren Lügengeschichte aus seiner Heimat fliehen muss. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal finde ich es ziemlich irritierend, welch scheinbar gescheiterte Existenzen uns die Bibel präsentiert. Ausgangspunkt der ganzen Misere ist der väterliche Segen, der eigentlich dem Erstgeborenen Esau zugestanden hätte, den sich aber der jüngere Bruder Jakob mit einer List erschlich. Warum aber, so habe ich mich stets gefragt, ist diese Segnung des alt und blind gewordenen Isaak so enorm wichtig, so unwiederbringlich nicht zurückzunehmen, dass daraus eine solch bedrohliche Situation entstand. Hier müssen wir uns etwas näher mit der Segenshandlung und ihrer Bedeutung beschäftigen, ohne dabei allzu sehr in die Tiefe zu gehen. Das Thema füllt immerhin ganze theologische Bände. Im Alten Testament, also auch hier zur Zeit der Erzväter, da war die Segenshandlung zwischen Menschen in der Regel auch mit dem Übergang des Erbes verknüpft. Wollte ein Vater also seine Viehherden, sein Land und seinen sonstigen Besitz an den erstgeborenen Sohn vererben, dann wurde diese Segnung als sichtbares Zeichen für alle Beteiligten vollzogen. Und diese symbolische Handlung war unumkehrbar. Der Gesegnete wurde augenblicklich vom Knecht zum Herrn des Hauses erhoben. Und so können wir vielleicht Esaus Zorn auf seinen Bruder Jakob verstehen, als dieser ihn um sein Erbe brachte. Und dieser Betrüger Jakob wandert nun durch ein fremdes Land auf der Suche nach seinem Onkel. Nun dürfen wir uns das an dieser Stelle, meine ich, nicht so vorstellen, als würden wir zu einer fröhlichen Wanderung am Wochenende aufbrechen. Nein, für die Menschen der damaligen Zeit war eine Gegend außerhalb ihres bekannten Umfeldes so unheimlich, dass der Begriff in die Fremde gehen eine fast schon beängstigende und verstörende Färbung erhält. Im Denken der Menschen hatten nämlich auch die Götter, denen daheim gehuldigt wurde und die für den Schutz der eigenen Person verantwortlich waren, in der Fremde keine Macht. Das heißt, wer sein Zuhause verließ, der entfernte sich auch von seinem Gott und der entfernte sich auch von dessen Segen. Es ist also hier davon auszugehen, dass Jakob eben kein lustiger Pilger war, der pfeifend durch die Lande streifte, sich die Schönheiten der Natur besah und vielleicht ab und an zu einem schmackhaften Picknick niederließ. Nein, das ganze Gegenteil ist viel wahrscheinlicher. Wir sollten uns eher einen verarmten und hungrigen, bestimmt auch ziemlich heruntergekommenen Flüchtling vorstellen, vielleicht der mit fiebrigen Augen ängstlich um sich schaut, so stets in Erwartung eines Angriffs von wilden Tieren oder feindlich gesinnten Wegelagerern. Sogar auf einem Stein musste er schlafen, weil er nicht einmal eine Decke dabei hatte, auf die er seinen Kopf legen konnte. Das also ist unser Protagonist, der Held unserer biblischen Geschichte. Und während er schlief, sah er im Traum eine breite Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel stiegen auf ihr zum Himmel hinauf und andere kamen zur Erde herunter. Der Herr selbst stand ganz dicht bei Jakob und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub auf der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten, nach West und Ost, nach Nord und Süd. Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Ihr merkt, die Geschichte wendet sich an dieser Stelle und erzählt nun von einer sehr unerwarteten Begebenheit. In der Nacht hatte Jakob einen Traum, in dem ihm Gott höchstpersönlich erschien. Was für ein unglaubliches Wunder! Der Gott seines Vaters Isaak und seines Großvaters Abraham hier mitten in diesem fremden Land. Das ist unmöglich, weil Gott wohnt ja im Lande Kanaan, dort, wo auch seine Familie lebt. Und dann diese seltsame Treppe. Das Bild von der sogenannten Himmelsleiter, das ist bestimmt vielen von uns vertraut. Unzählige Künstler aller Epochen haben sich immer wieder daran versucht, dieses Traumbild Jakobs im Bild greifbar und damit begreifbar zu machen. Wobei die heute übliche Darstellung mit einer Sprossenleiter so nicht ganz richtig ist. Im Urtext wird eher von einer Treppe oder einer Rampe gesprochen, also ähnlich einer Pyramide mit großen ausladenden Stufen. Und auf dieser Treppe, da gehen nun die Engel, die Boten Gottes hinauf und hinunter. Und es begegnen sich sprichwörtlich Himmel und Erde. Im alten Orient, da bestand das Weltbild aus einer Trias von Himmel, Erde und Unterwelt. Und im Himmel, ganz oben, da wohnten die Götter. Auf Erden, da wandelten die Menschen Und in der Unterwelt, da lauerte das Böse. Und diese drei Ebenen, die waren im Denken der Menschen zur damaligen Zeit nicht streng voneinander getrennt, sondern sie waren stets etwas durchlässig, wie so eine dünne Membran. Sowohl das Göttliche als auch das Teuflische hatte also die Macht, das Irdische zu durchdringen. Und aus dieser Denkens- und Erfahrungswelt heraus schildert unsere Geschichte nun, wie sich Gott auf die Erde herablässt. Und allein die Tatsache, dass Gott im Traum direkt zu Jakob spricht und sich dabei einem Menschen zeigt, was in späteren Erzählungen bei Mose beispielsweise vollkommen unmöglich scheint, das ist ja an sich schon schwer zu begreifen. Aber dass er unserem Betrüger, der auf einem Stein schläft, nun auch noch den erschwindelten Segen des Vaters mit einem göttlichen Segen bekräftigt, ich glaube, das entzieht sich unserem modernen Verständnis von Gerechtigkeit vollständig. Was ist nun die Moral von der Geschichte? Ich denke, Gott ist es egal, wie schmutzig wir gerade sind oder wie kaputt unser Herz und unsere Seele sind. Ihm ist es schlicht egal, welche Schuld wir gerade auf uns geladen haben. Der Gott, von dem wir hier in der Bibel lesen, der kommt zu uns auf die Erde. Und er denkt und urteilt eben nicht in menschlichen Maßstäben. Er lässt sich von seinem himmlischen Thron herab, um uns, in diesem Fall Jakob, die Hand zu reichen und Vergebung zuzusprechen. Gott will uns Menschen segnen. Diese Botschaft steckt für mich in dieser unfassbaren Geschichte. Und genau an dieser Stelle tritt nach meinem Verständnis auch bereits jene Wandlung dieses großen Begriffes Segen ein, die eigentlich erst viel später im Neuen Testament so richtig deutlich wird. Nehmen wir als Beispiel die heute bereits gehörte neutestamentliche Lesung. Wenn Jesus bei der Speisung der gewaltigen Menschenmenge, 4.000 oder 5.000, die Evangelisten sind sich hier nicht so ganz einig, wenn also Jesus da die Brote und die Fische segnete, dann hatte dies natürlich einen ganz anderen Hintergrund als der vorhin gehörte Erbstreit zwischen Esau und Jakob. Im griechischen Original verwendet die Bibel hier das Wort eulogein, also in der lateinischen Übertragung dann später auch benedizere, was etwa so viel wie gut reden oder preisen bedeutet. Der Segensbegriff wird also zunehmend vielschichtiger. Er beschreibt ein mehrdimensionales Geschehen zwischen Gott und den Menschen. Und hier in dieser uralten Erzählung, da wird es uns bildhaft vor Augen gehalten. Die Himmelsleiter, also dort, wo sich Himmel und Erde berühren, die sehe ich als Metapher für diesen göttlichen Segen, der uns Menschen zuteil werden soll. Gott spricht gut von uns, er spricht uns Gutes zu und wir sind mit seinem Zeichen versehen. Segen, vom lateinischen Wort signum entlehnt, bedeutet das schlicht, Zeichen. Aber mehr noch, wenn uns Gott Gutes zuspricht, dann meine ich, blickt er uns dabei auch liebevoll an. Oder können wir jemandem gute Worte zusprechen und ihn dabei böse anschauen? So verstehe ich das Wort Segen heute. Gott blickt mich liebevoll an. Ein wohltuender Gedanke. Und Jakob erwachte aus dem Schlaf und rief: Wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Er war ganz erschrocken und sagte: Man muss sich dieser Stätte in Ehrfurcht nähern. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Früh am Morgen stand Jakob auf. Den Stein, den er hinter seinen Kopf gelegt hatte, stellte er als Steinmal auf und goss Öl darüber, um ihn zu weihen. Er nannte die Stätte Bethel, das bedeutet Haus Gottes. Wie oft schon haben wir Gott nicht erkannt? Wie oft war Gott treu, hat uns Gutes getan und wir haben es einfach übersehen oder als Selbstverständlichkeit hingenommen? Stattdessen haben wir die Klage perfektioniert. Wir schimpfen bei allen möglichen und unmöglichen Begebenheiten über das, was scheinbar nicht nach unserem Plan läuft. Häufig meinen wir auch, alles selber im Griff zu haben und diesen Gott doch eigentlich gar nicht zu brauchen. Augen zu und durch. Oder hatte dieser Jakob vor unserer Geschichte schon einmal nach Gott gefragt? Davon ist in der Bibel nichts zu lesen. Wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, dann wissen wir, dass es uns oftmals auch so geht wie Jakob. Erst wenn wir ganz unten sind, dann erkennen wir, dass Gott trotz aller unserer Ignoranz immer bei uns war. Erst wenn wir sprichwörtlich im Dreck liegen, den Kopf auf einen harten Stein gebettet, erst dann fragen wir oftmals nach Gott. Erst dann lassen wir zu, dass Gott an uns handeln und uns segnen kann. Doch wer niemals nach Gott fragt, also den Blick stets nach unten richtet, auf den harten Stein und den Dreck unter seinen Füßen, tja, den kann Gott noch so liebevoll anblicken, aber der wird es nicht wahrnehmen. Und darum, liebe Schwestern und Brüder, hebt die Augen auf zu dem, der uns segnen will. Egal, wo ihr gerade seid oder wie es euch geht. Lasst es zu. Lasst zu, dass Gott euch liebevoll anschauen kann und erwidert seinen Blick. Und lasst euch von Gott mit seinem Segen beschenken. Amen.